Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Was jetzt mit dem KI-Boom weltweit entsteht, ist von einer ganz anderen Dimension. Das sind dann teilweise Quadratkilometer von Flächen, die bebaut werden. Und das ist dann natürlich eher auf dem Land, wo der Boden günstig ist und die Energie muss natürlich auch stabil sein.
Wenn dann 100.000 Geräte praktisch ausgetauscht werden, dann haben wir einen riesigen Berg an Elektroschrott.
Ein Rechenzentrum in der Größe, in der wir jetzt hier gerade stehen, plus das nebendran, sind in Summe 30 Megawatt. Wir haben etwa so viel Anschlussleistung wie eine 50.000 Einwohner Kleinstadt.
Wir sind im Rechenzentrum, in der großen Lagerhalle, voll mit Technik, die irgendwo steht und irgendwas mit unseren Eingaben macht, wenn wir die KI zum Beispiel fragen, was wir zum Abendessen machen sollen. Wie das ganz genau funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Moritz Metz. Das ist einer der Hosts von unserem Podcast KI Verstehen. Er macht sich schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder auf die Spur nach der physischen Seite des Internets. Beste Bedingungen also, um uns zu erklären, wo die KI wohnt. Moritz, wenn ich jetzt mal hier im Studio einen Prompt eintippen würde, Enter drücke, losschicke, wo fließen meine Daten dann hin?
Ja, dann gehen die vermutlich erstmal über die internen Router ins öffentliche Internet, über verschiedene unterirdische Kabel entlang von Straßen in vielleicht ein, zwei immer größere Berliner Verteilstationen und dann über ganz lange Kabeltrassen entlang eben von Autobahnen und Bahngleisen. Da sind dann manchmal sogenannte Repeater-Häuschen. Das sind so kleine Häuschen, die stehen manchmal einfach im Wald, haben keine Fenster und da wird das Signal nochmal ein bisschen verstärkt, dass es dann bis nach Frankfurt kommt. Und da kann man sagen, das ist der größte Internetknotenpunkt der Welt und da wird dann vielleicht deine Anfrage schon in einem Rechenzentrum in der Region verarbeitet, aber vielleicht schießt dann dein Datenpaket auch weiter bis nach Amsterdam, Paris und dann zu einer Seekabelendstelle und dann tausende Kilometer auf dem Atlantikboden über ein Glasfaserkabel bis in die USA. Da könnte es dann ankommen, beispielsweise in Ashburn, Virginia, das ist bei Washington, D.C. Das ist die größte Ansammlung von Rechenzentren weltweit. Und da sind auch viele KI-Firmen und da wird dann dein Prompt bearbeitet und zurückgeschickt. Und das passiert, wie gesagt, in Millisekunden, sprichwörtlich mit Lichtgeschwindigkeit.
Das ist ja eine ganz schöne Reise. Wir können nochmal, ja. Prompt ist natürlich die KI-Eingabe, wer das auf Deutsch also gerade richtig übersetzt, das, was ich da eintippe. Du hast jetzt immer wieder das Internet verfolgt in deinen Recherchen in die Landschaft. Oft waren das Bilder von gottverlassenen Landschaften, menschenleer, trostlos. Wie bringt man das denn jetzt zusammen, diese wolkige KI-Zauberei aus dem Nichts und deine Recherchen?
Ja, indem man den Schreibtisch verlässt und rausgeht und sich das alles anschaut. Und ich finde es gar nicht immer trostlos, sondern vor allem sehr interessant. Also ich habe 2013 die Feature-Reihe, wo das Internet lebt, gemacht. Und jetzt mache ich mit einem befreundeten Kollegen, dem Ostkreuz-Fotografen Heinrich Holtgrewe, einen Podcast, der heißt Internet Explorers. Und in beiden geht es darum, zu zeigen, dass diese ominöse Cloud oder heute eben auch dann die KI eine ganz handfeste Basis hat. Also aus Beton, aus Stahl und das Ganze besteht auch aus jeder Menge Arbeit. Und dann reisen wir eben jetzt mit Internet Explorers die deutsche Außengrenze entlang und gucken, wo die Verbindungen in die Nachbarländer gehen. Das sind nur ein paar Dutzend und besuchen dann wirklich ganz fade deutsche Orte, Autobahnrasthöfe, Industriegebiete, dann manchmal entlang von Gaspipelines gehen diese Verbindungen. Das kann aber auch mal eine wunderschöne Bretterbrücke sein an einem plätschernden Bach im Bayerischen Wald, wo es dann rüber geht nach Tschechien. Und wir freuen uns dann immer riesig, wenn unser nerdiges Detektivspiel so einen Erfolg hat und dann irgendwo ein Gullideckel auftaucht. Der Fachbegriff ist übrigens Kanalschachtdeckel.
Vielen Dank.
Weil das ist dann eben auch eine zauberhafte Lebensader des Internets.
Was sind es für Orte, an denen die Rechenzentren stehen? Also ändert sich durch KI das Bild? Wohnt die KI eher ländlich oder in der Stadt? Wie sieht die KI aus, die physische Seite?
Ja, die KI wohnt dann eher in den Rechenzentren, nicht in diesen Kabeln. Und man kann da schon einen Wandel bei den Rechenzentren sehen. Ne? Also wenn man auf eine Stadt wie Berlin schaut, dann gibt es da ein paar historisch gewachsene Rechenzentren. Das sind dann eher so innerstädtische Dinge oder so mittelkleine in Industriegebieten quasi zwischen dem Baumarkt und dem Recyclinghof, aber noch nah an der Stadt dran. Da sind dann vielleicht deine Mails gelagert oder unsere Office-Dokumente. Also das ist die Cloud. So. Was jetzt mit dem KI-Boom weltweit entsteht, ist von einer ganz anderen Dimension. Das sind dann teilweise Quadratkilometer von Flächen, die bebaut werden. Und das ist dann natürlich eher auf dem Land, wo der Boden günstig ist und die Energie muss natürlich auch stabil sein. Man braucht gute Datenanbindungen, man braucht auch ein paar Leute, die da arbeiten. Allerdings auch nicht so viele. Und dann eignen sich dafür dann auch alte Kraftwerks- oder Industriegelände, zum Beispiel in Lübbenau im Spreewald. Da baut aktuell die Schwarzgruppe ein großes Rechenzentrum für künstliche Intelligenz. Und wie sehen die aus? Das sind dann sehr funktionale Bauwerke, die da aus dem Boden gestampft werden, mit fensterlosen Fassaden, die ähneln optisch Logistikhallen oder vielleicht auch diesen riesigen Möbelhäusern, die auch keine Fenster haben. Und dann gibt es vielleicht manchmal eine kleine gläserne Bürofläche oder schicke Eingangsbereiche und Aufenthaltsbereiche für das Dutzend Mitarbeiter, der sich dann da noch aufhält. Aber mir hat auch mein Manager gesagt, das lohne sich alles kaum mehr. Es geht da wirklich gerade nur noch bei KI um Größe und Effizienz und Geschwindigkeit. Und dann kann man die eben als Fabrikhallen der digitalen Industrie sehen, aber auch die der physischen Industrie sind ja nicht besonders schön.
Das Internet ist zwar auf eine Art unsichtbar, aber auf eine Infrastruktur ist es trotzdem angewiesen. Streaming, Online-Shopping, künstliche Intelligenz, all das braucht riesige Rechenzentren, in denen die Daten dann verarbeitet werden. Aber je mehr davon entstehen, umso größer werden auch die Konflikte um Strom, Fläche, um Akzeptanz. Gregor Lischka war für uns in einem der wichtigsten Datenknoten Europas in Frankfurt, wo längst nicht alle mit den vielen neuen Rechenzentren einverstanden sind.
Wir befinden uns in einem Rechenzentrum, was wie alle CyrusOne-Rechenzentren 7 Layers of Security hat. Das heißt, wir müssen verschiedene Schleusen passieren, um sozusagen ins Herz der Anlage vorzudringen. Wir sind jetzt hier in einer sogenannten Whitehall.
Carsten Schneider, ein Mann um die Mitte 30, im smaragdgrünen Anzug und mit Glatze, führt in eine hell ausgeleuchtete Halle. Links und rechts von einem schmalen Gang in der Mitte befinden sich unzählige Reihen von dunklen Schränken voll blinkender Lichter und Kabelsträngen, die ein- und ausführen.
Das sind genau die sogenannten Racks, ja, oder auch Schränke. Und in den Schränken selbst sind die Komponenten beinhaltet, die sozusagen die digitale Magie ausmachen.
Diese digitale Magie hält das Internet am Laufen. Je mehr Daten gestreamt, geteilt oder verarbeitet werden, desto mehr dieser Serverschränke braucht es. Schneider führt weiter in sein Büro. Er ist Deutschlandchef des US-Rechenzentrumsbetreibers CyrusOne. Aus dem Fenster im oberen Stockwerk blickt er auf die Skyline von Frankfurt am Main. Doch das unmittelbare Umfeld ist geprägt von eckigen Betonbauten. Ein Rechenzentrum reiht sich neben das andere.
Direkt gegenüber, das blaue Gebäude hier ist Digital Reality. Das sind drei Gebäude in der Richtung und eins auf der gegenüberliegenden Seite. Direkt am Eingang der Wilhelm-Frey-Straße von Sossenheim kommt, sind die beiden Gebäude von Telekom. Und danach kommt eigentlich nur noch CyrusOne. Es sind 11 Rechenzentren allein in dieser Straße. Es ist ein Gewerbegebiet, wo die sozusagen wie an der Perlenschnur aufgereiht sind.
Schneiders Blick wandert zu der Stromleitung, die sich hier von Mast zu Mast quer durch das gesamte Gewerbegebiet zieht. Sie liefert den Rohstoff, mit dem alle Rechenzentren arbeiten.
Um das zu veranschaulichen, ein Rechenzentrum in der Größe, in der wir jetzt hier gerade stehen, plus das nebendran, sind in Summe 30 Megawatt. Wir haben etwa so viel Anschlussleistung wie eine 50.000 Einwohner Kleinstadt.
Bis zum Ende des Jahrzehnts könnten rund 70 Rechenzentren allein in Frankfurt stehen. Etliche weitere in der unmittelbaren Umgebung, etwa in Offenbach oder Hanau, sind bereits genehmigt. Unternehmen wie Google und CyrusOne investieren Milliarden. Allein die Rechenzentren im Raum Frankfurt könnten künftig so viel Strom verbrauchen wie eine Großstadt mit mehreren Millionen Einwohnern. Auch um diesen steigenden Strombedarf zu decken, soll in der Wetterau, rund 30 Kilometer nördlich von Frankfurt, ein großes Umspannwerk entstehen. Auf fruchtbarem Ackerboden. Bei einer Bürgerversammlung Ende vergangenen Jahres wird der Unmut darüber deutlich.
Also ich bin nicht besänftigt, wenn mir der Strom nach Frankfurt käme. Und ist ja klar, die brauchen auch Strom. Aber es braucht nur eine kleine Krise auszubrechen. Dann haben wir keine Ackerfläche mehr.
Tatsächlich bin ich es leid, dass wir der Speckgürtel sind für Frankfurt und alles da reinbuttern und hier drunter leiden.
Auch in anderen Orten um Frankfurt herum formiert sich Widerstand gegen den Flächen- und Stromhunger der Rechenzentren. In Groß-Gerau stoppte die Stadt nach Protesten ein Rechenzentrumsprojekt im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Auch in Maintal stehen milliardenschwere Pläne eines US-Investors in der Kritik, unter anderem, weil das Rechenzentrum mit einem eigenen Gaskraftwerk betrieben werden soll.
Gaskraftwerke wird man häufiger bei Rechenzentrumsneubauten sehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren,
erzählt Jerome Evans, CEO des Frankfurter Rechenzentrumsbetreibers First Colo.
Weil sich die Rechenzentrumsbetreiber im Prinzip nicht mehr auf die netzseitige Versorgung verlassen können und deswegen eine sogenannte On-Site Generation machen.
Als sein Unternehmen kürzlich seine Rechenzentrumskapazitäten erweitern wollte, bekam Evans eine klare Antwort vom Netzbetreiber. Die dafür nötigen Stromkapazitäten werde es in Frankfurt frühestens erst wieder in 10 Jahren geben. Dieser Vorgang schaffte es sogar als Anekdote bis ins Wall Street Journal als mustergültiges Beispiel für die Probleme Deutschlands beim Ausbau seiner Digital- und Netzinfrastruktur. Denn der Ausbau der Rechenzentren schreitet mancherorts schneller voran als der Ausbau der Stromnetze. Die boomende Rechenzentrumsbranche muss sich neue Standorte fernab ihrer Ballungszentren suchen.
Deswegen wird es so sein, dass die Rechenzentren sich mehr in der Breite verteilen werden. In Frankfurt am Main, im Umkreis von 100 Kilometern, erwarte ich, dass sich dort deutlich mehr Rechenzentren ansiedeln werden in den einzelnen Kommunen.
Und auch dort dürfte der Widerstand nicht lange auf sich warten lassen.
Und jetzt geht's um die Frage, wie nachhaltig kann ein Rechenzentrum sein? Dass künstliche Intelligenz zum Beispiel viel Wasser verbraucht, die Nutzung von künstlicher Intelligenz, das hört man ja häufiger. Aber wir haben da jetzt eben auch diese riesigen Lagerhallen voll mit Technik, mit Servern, die möglicherweise eben auch irgendwann alt sind, verbraucht sind und dann ausgetauscht werden müssen. Ralf Hintemann ist Forscher für IT-Innovation und Nachhaltigkeit und erklärt uns jetzt die Ressourcen der Rechenzentren. Herr Hintemann, wir haben eben unter anderem schon gehört, Frankfurts Stromnetz kommt an seine Kapazitätsgrenzen wegen der Rechenzentren. Bisher ging es beim Stromverbrauch fürs Digitale ja vor allem um unsere Endgeräte, Handy, Computer und so weiter. Ändert sich das gerade?
Ja, das ändert sich schon seit einigen Jahren. Also unsere Endgeräte werden ja immer effizienter. Also ein Smartphone oder auch ein Laptop braucht kaum noch Strom. Wenn wir da 20 Jahre zurückblicken, hatten wir noch PCs am Schreibtisch stehen, die deutlich mehr, teilweise 10-mal mehr als ein modernes Notebook verbrauchen. Das ist deutlich besser geworden. Wir haben zwar mehr Endgeräte, aber insgesamt sinkt der Stromverbrauch der Endgeräte. Aber sie nutzen halt mehr und mehr das Internet und das haben wir ja gerade schon gehört. Da wird jetzt der Strom gebraucht.
Jetzt sind Rechenzentren so riesige Hallen, die meisten von uns halt nur von außen kennen, höchstens. Was ist denn da eigentlich drin an Technik?
Genau, das wird ja gerade auch schon erläutert. Da stehen riesige Hallen voll mit sogenannten Serverschränken. Und das kann man sich vorstellen, als wenn da ganz viele einzelne Server, das sind schmale Server wie Pizzakartons, übereinander liegen. Da ist in einem Schrank sind da bis zu 40 Servern. Nur um das mal ein bisschen vorstellen zu können. Ein so ein Server braucht ungefähr 10-mal bis 20-mal so viel Strom wie ein Notebook und davon habe ich dann 40 in einem Schrank, dann bin ich schon auf ungefähr 1000-mal so einen Stromverbrauch wie ein Notebook. Und ich merke ja beim Notebook schon, wenn ich es auf den Beinen habe, wie viel Wärme da entsteht und das wird dann in diesen Rechenzentren auch verbraucht. Und um diese Wärme abzuführen, habe ich nochmal genauso große Hallen, die jetzt nur mit Klimaanlagen voll sind. Also da ist eine enorme Material, wird da gebraucht, um diese Rechenzentren zu betreiben. Und dazu kommen dann noch Transformatoren und riesige Notstromdiesel, also Schiffsdiesel, meistens 10 oder noch mehr davon, die nur dafür da sind, falls der Strom aus dem Netz mal ausfällt, dass das Rechenzentrum dann weiterlaufen kann und wir weiter das Internet benutzen kann.
Okay, da ist also einiges los an technischem Aufbau. Wenn wir uns jetzt mal dieses Server selber angucken, wie lange hält so ein Server eigentlich? Wie oft muss der ausgetauscht werden? Was passiert dann auch mit dem Elektroschrott?
Also die halten eigentlich ganz gut. Das Problem ist, das kennen wir auch, nach 5, 6 Jahren ist IT heute einfach nicht mehr up to date, nicht mehr so leistungsfähig wie neue Geräte. Die Innovationen gehen halt so schnell voran, dass man dann aus Gründen der Leistungsfähigkeit die Geräte typischerweise nach 5 bis 6 Jahren austauscht. Und ich hatte es ja schon gesagt, das sind Tausende, teilweise Hunderttausende von Geräten. Und wenn dann Hunderttausende Geräte praktisch ausgetauscht werden, dann haben wir einen riesigen Berg an Elektroschrott.
Und was passiert damit?
Ja,
ist das dann ein Berg und der liegt da?
Ja, es wird langsam besser. Es wird versucht, die Geräte noch für Anwendungen zu nutzen, wo sie nicht mehr ganz so leistungsfähig sind. Aber auch das funktioniert höchstens noch ein paar Jahre. Wie gesagt, die IT geht so schnell voran. Also es arbeitet ja auch kaum jemand mit einem Laptop, der älter ist als 10 Jahre. Und dann landen sie halt typischerweise auf irgendwelchen Deponien, werden versucht zu recyceln, aber da stehen wir gerade am Anfang. Also das meiste an Materialien wird noch nicht wieder rausgeholt, weil das einfach zu teuer ist, der Recyclingprozess.
Jetzt ist es ja nicht so, dass meine Anfrage, meine KI-Anfrage, meine Suchanfrage irgendwie in einem deutschen Rechenzentrum hier um die Ecke bearbeitet wird, sondern das kann potenziell überall auf der Welt landen. Wie viel mehr Rechenzentren bräuchten wir denn in Deutschland, wenn alle Anfragen, Streams, Social-Media-Aktivitäten, was auch immer, in einem deutschen Rechenzentrum landen würden und nicht eben in den USA oder den Golfstaaten? Was wäre da der Bedarf?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil wir da kaum Informationen haben. Also wir haben weder Informationen, was über die Datenleitungen genau läuft, noch was gerade bei den großen Anbietern, das sind ja die großen internationalen Tech-Konzerne, auf deren Server dann unsere Anwendungen laufen, was da passiert. Aber so geschätzt, ganz grob geschätzt, würde ich sagen, bräuchten wir vielleicht nochmal 50% mehr Rechenzentren in Deutschland, als wir bisher haben.
Jetzt sind Sie Experte für IT und Nachhaltigkeit. Wie kriegt man denn Infrastruktur in solchen Dimensionen eigentlich nachhaltiger hin? Also was wäre da vielleicht eine Idee oder eine Stellschraube, die Sie mittelfristig für sinnvoll halten würden?
Ja, ein großes Problem ist natürlich der Stromverbrauch. Und das hatten wir auch vorhin schon gehört. Da ist die Tendenz jetzt aktuell, Gasturbinen oder Gaskraftwerke an Rechenzentren zu betreiben. Das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Das ist keine nachhaltige Stromversorgung. Das sind fossile Stromversorgung, wo wir dann auch wieder CO2 produzieren. Das muss auf jeden Fall so weit wie möglich verhindert werden. Ich kann die Rechenzentren verstehen. Wenn sie keinen Strom brauchen, müssen sie irgendwie Alternativlösungen finden. Aber das ist halt ein großes Problem. Wir können nicht noch mehr CO2 in die Luft pusten, um die Rechenzentren zu betreiben. Und das andere ist halt, wir müssen die Kreisläufe der Hardware schließen. Wir müssen die Hardware möglichst lange nutzen, auch Zweitnutzungen noch mehr einführen, also dass die Geräte, wenn sie in den großen, leistungsfähigen Rechenzentren nicht mehr gebraucht werden, können sie vielleicht woanders für noch verwendet werden. Das muss deutlich ausgeweitet werden. Und dann, wenn sie dann wirklich nicht mehr genutzt werden können, dann müssen wir geeignete Recyclingprozesse haben, um die Rohstoffe, da sind viele seltene Erden, viele wertvolle Materialien drin, die wir bisher nicht zurückgewinnen können, um die dann auch zurückzugewinnen, um dann auch wirklich Rohstoffkreisläufe zu schließen.
Unter dem Titel Wo die KI wohnt, waren wir in und um Rechenzentren. Meine Kollegin Lynn Ruschka bei mir und wir beide schließen gerade außerdem den KI-Gender-Gap, oder?
Ja, ein bisschen schon. Nein, also es gibt ja Studien, die zeigen, dass Frauen im Umgang mit der KI einfach deutlich zögerlicher sind und viel vorsichtiger als Männer und die auch weniger anwenden, obwohl Jobs, wo mehr Frauen betroffen werden, höhere Gefahr haben, eigentlich abgeschafft zu werden. Und da gibt es richtige Seminare zu. Also es gibt zum Beispiel den Female AI Club, wo man sich dann einen eigenen KI-Assistenten baut. Es geht auch so um Empowerment. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles brauchen. Also da ist bei mir auf jeden Fall die KI-Gender Gap. Ich habe meistens immer keine Lust, mir das überhaupt alles anzueignen.
Du auch? Ich finde sowas immer mega interessant. Ich finde das total, also so diese Chatbots, weiß ich nicht, bin ja. Ich nicht riesen Fan von, aber so KI kann ja 3 Millionen Sachen mir abnehmen. Das finde ich super spannend.
Bei mir ist, glaube ich, auch so, dass ich so denke, als meine Ethik als Journalistin.
Genau, man muss aufpassen, für was man es nutzt.
Genau, aber dann ist es bei mir so, dass ich das auch für irgendwas anderes dann deswegen nicht anwenden will. Aber vielleicht bin ich dann auch so ein bisschen am Ende wie die letzten Generationen, die dann immer noch Internet als Neuland bezeichnen. Also ich will meine Augen auch nicht mehr davor verschließen. Das haben wir heute auch nicht gemacht.
Was hast du denn eigentlich gelernt heute?
Ja, das Größte, was ich eigentlich mitgenommen habe, ist, dass das Internet am Ende eben nicht in der Cloud ist, in eine Wolke, die über meinem Kopf unsichtbar schwebt, sondern ja eigentlich einfach nur Beton und Kabel. Das vergesse ich immer. Also Moritz Metz hat ja gesagt, es gibt eigentlich diese Lebensader des Internets, die geht hier irgendwo unter unseren Füßen gerade lang. Und am Ende, diese Rechenzentren sind auch einfach nur Fabrikhallen der digitalen Industrie. Das finde ich eigentlich ein tolles Bild.
Das stimmt, das fand ich auch gut. Den Weg ins Rechenzentrum rein fand ich auch spannend mit diesen ganzen Schleusen. Mhm. Und wir haben unter anderem auch drüber gesprochen, wie es eigentlich mit der Nachhaltigkeit aussieht. Ne?
Oh, schlecht.
Extrem viel Ressourcen.
Ja.
Und diese ganze Technik, die da drin ist, die wird halt auch irgendwann alt und landet irgendwo. Das fand ich mega spannend.
Und wird gar nicht recycelt, oder?
Ja, teilweise ist halt schwierig wie bei allem, ne? Aber das finde ich mega interessant.